Ja, Markus, wir haben es gerade schon angesprochen, ne? Es geht unsere Jahreszeit jetzt los.
Es geht die Jahreszeit los, es ist regnerisch, trüb und noch nicht kühl, aber es wird kühler.
Es ist Pulliwetter.
Ja.
Ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein bisschen Verschlusssache-Tradition, dass wir, wenn der Jahreszeitenwechsel kommt, dass wir darüber sprechen.
Ja. Wie so Wetterfrösche.
Oder wie so richtig alte Menschen, die sagen, oh, die nur noch das Wetter als Thema
haben. Ja, du hör mal, Lisa, das Wetter wird langsam wieder frisch hier.
Nee, aber ich finde, jetzt kommt ja der Herbst und da haben wir gute Laune. Und das ist schon mal, finde ich, eine gute Voraussetzung heute, weil das Thema unserer heutigen Folge ist ein bisschen ernster. Nicht, dass andere polizeiliche Themen natürlich nicht so ernst sind, aber ich finde, wenn es so an Delikte an Menschen geht, ist es immer nochmal so eine Schippe obendrauf. Dann ist vielleicht so eine Tropical Season Gackerigkeit nicht so angebracht. Deswegen finde ich, ist das Wetter draußen perfekt für die Folge heute.
Schön.
Wie schön gesagt,
schön,
oder?
Schön gesagt. Schön umschrieben alles das. Ich hatte auch überlegt, es kommt wieder so eine Übergangseinleitung von dir?
Ich habe also zu der Dienststelle, die sich heute vorstellt, habe ich Gott sei Dank keine Anekdote, keine private Anekdote, die ich sonst gerne preisgebe.
Und auch keine Überleitung für unsere Zuhörerinnen.
Nein, deswegen würde ich einfach mal ins kalte Wasser springen, trotz der kalten Temperaturen. Jetzt war Don Eloquente wieder am Berg und sich unseren heutigen Gast vorstellen lassen. Herzlich willkommen, Andrea. Stell dich doch mal bitte vor.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Also mein Name ist Andrea Friese. Ich bin die Leiterin der Vermisstenstelle, LKA 124.
Okay. Andrea, wir lassen immer am Anfang erstmal so erzählen und dann kommen immer Fragen auf. Was, du sagst, du bist die Leiterin des Kommissariats der Vermisstenstelle. Was können unsere ZuhörerInnen sich darunter vorstellen?
Also wir bearbeiten nicht nur Vermisste, wir bearbeiten auch unbekannte Tote, unbekannte Hilflose. Und Entziehung von Minderjährigen, aber das Gros sind schon die vermissten Sachen. Wir bearbeiten vermisste Kinder und vermisste Jugendliche und vermisste Erwachsene erst nach 10 Tagen. Also die werden natürlich trotzdem bearbeitet gleich, aber erstmal nur in der örtlichen. Und wenn die in der örtlichen dann nicht geklärt werden können, werden die in der Regel nach 10 Tagen an uns abgegeben. Vermisste aus dem Ausland oder im Ausland bearbeiten wir auch sofort im LK 124.
Okay, jetzt haben wir im Studium, Markus, finde ich, es gibt ja diesen Mythos, dass nach 24 Stunden, ist es das, erst eine Person als vermisst gemeldet wird, oder? Hast du diesen Mythos auch gehört?
Das weiß ich nicht. Ich musste aber gerade wieder an Film- und Fernsehkultur denken, wenn so in diesen großen Hollywood-Filmen sagen, oh, wenn nicht mindestens 3 Tage vermisst, dann warten Sie mal ab,
genau.
Die Personen kommen schon wieder nach Hause. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast gerade 10 Tage in den Raum geworfen für Erwachsene. Ist das für Kinder auch früher so eine Grenze oder ist 10 Tage immer das so eine Zahl, dass bei euch so das Go eingeleitet wird, das ihr dann übernehmt?
Also die 10 Tage haben jetzt nichts mit der Anzeige zu tun oder ob jemand als vermisst gilt, sondern die 10 Tage war jetzt nur die Zeit, wann wir das übernehmen. Hm? Und das ist tatsächlich nur bei Jugendlichen und Erwachsenen, dass die zunächst in der örtlichen bearbeitet werden. Kinder werden sofort im LKA bearbeitet. Hm? Und wie gesagt, Sachen mit Auslandsbezug.
Hm. Und ab wann gilt denn ein Mensch, bleiben wir jetzt erstmal bei Kindern, weil du gerade sagtest, die werden sofort bei euch bearbeitet im LKA, ab wann gilt ein Kind als vermisst?
Relativ schnell, also wenn es an einem unbekannten Aufenthaltsort ist, ohne einen Angehörigen, also ohne einen Erziehungsberechtigten, dann ist es vermisst.
Und wie ist denn der Ablauf? Wie können wir uns das vorstellen? Wird in der Polizei, also in irgendeinem örtlichen Abschnitt, wird eine Strafanzeige gestellt oder melden sich Eltern, die ihr Kind vermissen und die leiten das dann direkt an euch weiter? Und welche Mechanismen werden dann in Gang gesetzt? Darfst du darüber sprechen oder sind das VSNFD-Sachen?
Nein, darüber darf ich sprechen.
Okay, gut.
Ich möchte auch gerne, dass alle das so schnell wie möglich machen, also ihr Kind als vermisst melden.
Ja.
In der Regel rufen die Eltern entweder über die 110 an, weil das Kind nicht nach Hause gekommen ist. Manche stellen auch eine Internetanzeige und einige erscheinen persönlich auf dem Abschnitt. Und dann fangen die ersten Maßnahmen an. Wir haben auch Anzeigen per Fax, die kommen dann in der Regel aus den Jugendeinrichtungen und betreffen dann auch überwiegend Kinder, die, sage ich mal, häufiger, regelmäßig, oft abgängig sind und zum Glück auch dann häufiger, regelmäßig, oft wiederkommen. Also.
Weil du es dann gerade auch gesagt hast, ich sehe das immer so, wenn ich halt gerade auch eine Benachrichtigung kriege, wenn ich an einem Vorgang arbeite, dass jetzt ein Jugendlicher abgängig ist oder etc. gerade eben auch wieder nicht zu Hause erschienen ist, was du auch mit dem Jugendamt dann eben kombiniert hast. Es kommt ja relativ oft vor, gerade wenn ich so ja die Benachrichtigung immer aus Jugendeinrichtungen bekomme, das passiert dann schon ja alle paar Tage. Habt ihr dann irgendwo auch die Leute, ja, die dauerhaft dann eben bei euch dann eben auch in Erscheinung treten, wo ihr wisst, okay, das ist jetzt wirklich immer nur, ja, der kommt wieder nach 2 Tagen? Oder ist das immer, dass ihr dann auch volles Programm dann gleich auffahrt?
Es wäre natürlich schön, wenn wir das könnten, aber man muss natürlich priorisieren, wie auf allen Dienststellen. Und wir haben tatsächlich Vermisste und nicht einige, sondern mehrere, die teilweise im Jahr 150 Mal vermisst sind oder noch mehr. Da muss man sich dann leider auch so ein bisschen drauf verlassen, dass sie in 2 Tagen wiederkommen. Anders ist es natürlich, wenn einem zusätzlich zu der Vermisstenanzeige eine Situation geschildert wird, die sagt, okay, heute ist was anders als sonst. Mhm. Und man kann natürlich nicht grundsätzlich sagen, nur weil jemand dauervermisst ist, ist ihm nichts zugestoßen. Leider ist es ja so, dass diesen Dauervermissten tatsächlich, wenn man das jetzt nicht nur das Vermisstsein betrachtet, ja dauerhaft auf was zustößt. Also die sind mit Erwachsenen unterwegs, die ihnen oft böse Dinge, würde ich mal so allgemein sagen, antun. Die verkehren in Kreisen oder nehmen viel, sind eben auch oft drogenabhängig. Und also ist ja nicht so, dass denen nichts Schlimmes passiert. Mhm. Aber wie gesagt, ist eben schwer, dem ja irgendwie Einhalt zu gebieten.
Da kann ich, genau, ich habe das häufig, wenn, oder hatte das jetzt häufig in meinen 6 Monaten, die ich jetzt im LKA 13 arbeite, dass wenn man dann die Personen, die bei uns eben auch als Geschädigte auftreten, mal abfragt dann, dass dann häufig auch die Vermisstenanzeigen dann direkt auch in unserem System aufploppen und man dann schon sehen kann, okay, da ist eher ein größeres Potenzial dafür da, dass diesen Personen häufiger etwas, was du gerade ja eben auch sagtest, widerfährt. Das ist halt auch mal, ja, das ist immer schwierig, weil das ist natürlich auch immer, man hofft dann auch, dass diese Kinder, oder das sind ja in der Regel Jugendliche eher, dann zu den Vernehmungen erscheinen oder ob die dann wieder auf Trebe sind. So sagt man das, glaube ich, oder hat man das früher auf jeden Fall gesagt. Aber was mich jetzt nochmal, ich würde gerne nochmal weg von den Jugendlichen und zurück zu den Kindern. Weil das ist, glaube ich, das, was auch eher so, erstmal so, ist das eine Ausnahme, dass ihr eher Kinder habt, die vermisst gemeldet werden? Oder wie setzt sich euer Fallaufkommen zusammen?
Also es ist nicht die Ausnahme, ganz im Gegenteil, es ist die Regel.
Ah, okay.
Also das, was wir gerade besprochen haben, das betrifft auch sehr viele Kinder, also nicht nur Jugendliche. Mhm. Es sind eben auch 11-, 12-Jährige, 13-Jährige auf Trebe, wie du so schön gesagt hast, und das regelmäßig. Also die regelmäßig entwichenden Jugendlichen oder nicht zurückkehren, die sind ja nicht, werden ja nirgendwo gefangen gehalten in der Regel, die werden ja von den Örtlichen bearbeitet und kommen eigentlich dann nur zu uns, wenn sie dann wirklich mal 10 Tage weg sind.
Mhm. Okay, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass ein Kind vermisst ist. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen Mythos, Markus, den wir am Anfang angesprochen haben, den man beim Tatort sieht oder den wir auch im Studium ja immer wieder besprochen haben. Damals, vor langer Zeit. Vor einem halben Jahr. Ab wann gilt ein Kind laut Definition als vermisst? Wie viele Stunden müssen vergangen sein, bis ein Kind auch für die Polizei als vermisst zählt?
Also da gibt es keine Zeitregelung, sondern das muss man am Einzelfall festmachen. Und grundsätzlich ist so, dass man bei einem Kind immer von einer Gefahr ausgeht, wenn man nicht weiß, wo es sich aufhält und es ohne einen sorgeberechtigten Menschen unterwegs ist. Deswegen kann man da jetzt keine Stundenzahlen machen. Also es ist nur der Unterschied zum Erwachsenen bei Minderjährigen, dass da eben auch tatsächlich nicht noch zusätzlich eine Gefahr vorliegen muss, weil man da bei Minderjährigen immer davon ausgeht, dass eine Gefahr vorliegt, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Je jünger, desto größer die Gefahr. Ne? Klar, ein 3-Jähriger kann sich nicht so durchs Leben buxieren wie eine 13-Jährige. Mhm.
Aber es ist auch, wenn ich jetzt von einem 3-jährigen vermissten Kind ausgehe oder von einem 12-jährigen vermissten Kind, das ist ja schon ein Unterschied, weil als 12-Jährige könnte ich mich ja auch freiwillig wegbegeben haben, um verschwunden zu sein. So, bei einem 3-Jährigen schließe ich das jetzt erstmal aus.
Mhm. Gehe ich auch davon. Ich weiß, was du meinst.
Von vornherein. So, das ist ja dann auch nochmal eine Grenze, weil ich habe es ja jetzt gerade, wie gesagt, Kinder-Jugend-Sachbearbeitung. Ich sehe es ja oft mit den ganzen, also schon relativ gleich, was du auch sagst, was ich da bei meinen Personen alles immer so sehe. Aber es ist ja dann schwieriger, wenn ich sage, okay, das ist jetzt wirklich, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht irgendeine fiktive Zahl, so bis man dann halt wirklich aktiv irgendwo laufen kann oder irgendwie so ein Schulalter erreicht, wenn dann so ein Kind verschwunden ist, ist da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, dass die Alarmglocken läuten.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, je jünger, desto größer die Gefahr. Und wir haben eben auch oft 3-, 4-Jährige, die verschwunden sind, zum Glück zu 99% nur kurz. Ah. Das sind dann meistens die Kinder, die auf dem Spielplatz sich in die Büsche begeben oder dann doch auf die Straße, während die Eltern mal kurz weggeguckt haben. Und in der Regel findet der Funkwagen die dann aber schon wieder in der näheren Umgebung. Mhm. Oder irgendein aufmerksamer Bürger packt sich dann so ein 3-Jähriges und ist halt aufmerksam und weiß, dass das so nicht seine Richtigkeit haben kann.
Gott, Alter, als Eltern stelle ich mir das so grausam vor. Also, weil da bist du ja sehr angewiesen auf die Moral und auf die gesellschaftlichen Verpflichtungen deiner Mitmenschen, finde ich so, ne? Weil es gibt, das wissen wir vielleicht als Polizei am besten, es gibt genug Menschen, es ist ja fast schon teilweise absurd. Also man hat ja, finde ich so, und wir sind erst ein halbes Jahr draußen, Markus. Ich finde, manchmal
gut, dass du es nochmal betonst.
Ich muss das sagen, weil manche Leute unterstellen uns gerne, dass wir alter Hasen, dass wir uns so präsentieren, als wären wir alte Hasen sind wir, ja, alte Polizeihasen. Dass ich manchmal, ich habe so das Gefühl, der Blick ändert sich so ein bisschen als Polizistin, dass man so denkt, oh mein Gott, es gibt so viele schlimme Menschen in dieser Stadt, dass ich glaube, für mich wäre das, ich würde durchticken und ich glaube auch andere Eltern ticken durch, wenn ihr Kind weg ist. Und wenn man dann noch hört, ja, das wurde hier von XY gefunden, oh Gottes Willen, das möchte ich mir nicht vorstellen.
Das ist auch gerade dieses Szenario, was ich mir als Elternteil schlimm vorstelle, aber ich habe gerade auch so ein bisschen weitergesponnen, die Situation, die du erzählt hast, wenn ich jetzt aber mich als guter Bürger hinstelle und jetzt irgendwo an der Ecke da das Kind finde und es zurückbringen möchte, nicht, dass ich dann nachher noch zuerst verdächtig werde, das Kind erstmal mitgenommen zu haben, weiß, was gar nicht meins ist, so, und obwohl man eigentlich nur einen guten Willen, guten Willen gezeigt hat am Ende.
Was mich interessiert hat, oder was mich noch sehr interessiert, Andrea, ist, du hast es gerade so ein bisschen angeteased, wenn der Funkwagen das Kind dann relativ zügig findet. Wie geht ihr denn vor dann bei euch auf der Dienststelle? Fahrt ihr selbst raus? Macht es der Funkwagen? Wie ist bei euch sozusagen der Ablauf einer Vorgangsbearbeitung?
Also der Fall, von dem wir gerade geredet haben, der kommt meistens erst als fertiger Vorgang, Tätigkeitsbericht bei uns an. Mhm. Da werden wir gar nicht involviert. Wenn sie relativ schnell das Kind finden, dann erfahren wir das, indem der Tätigkeitsbericht dann irgendwann bei uns einstattert. Ja. Wenn sich ein Kind dann nicht anfinden lässt, dann richten der Funkwagen erstmal sich in der Regel an K1. Mhm. Und die Sofortbearbeitung macht dann entweder ohne Rücksprache mit uns erstmal alle ersten Maßnahmen oder sie rufen uns auch gleich an und sprechen die ersten Maßnahmen mit uns ab. Also wir haben auch eine Rufbereitschaft rund um die Uhr. Das heißt, K1 kann uns auch jederzeit anrufen, um Unterstützung zu bekommen, dass wir selbst rausfahren. In so einem akuten Fall kommt jetzt nicht so oft vor, weil in der Regel ist das schon dann auch K1 Zuständigkeit und die sind eben auch einfach schon draußen, die sind eben schon im Bereich, sag mal, selbst in Bürodienstzeit, wenn so ein vermisstes Kind in Marzahn weg ist, bis wir in Marzahn sind, ja, ist es hoffentlich schon wieder da. Also da haben wir mehr so die Funktion abzusprechen, was gibt es noch für Maßnahmen, was kann man noch machen, was muss man bedenken.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mit welchen Dienststellen arbeitet ihr primär zusammen? Das hast du jetzt gerade gesagt, K1 und den örtlichen Abschnitten dann wahrscheinlich, oder? Und mit welchen LKAs arbeitet ihr noch zusammen? Oder ist das gar nicht, gibt's da gar nicht so viele Schnittstellen?
Na, mit den Diensthundeführern, dann mit der Wasserschutzpolizei. Das sind so die hauptsächlichen Klassiker. Auch mit KTI, also wenn wir zum Beispiel die Gesichtserkennung manchmal auch einsetzen, weniger bei vermissten Fällen, eher bei unbekannten Toten. Mhm. Das sind so.
Wir hatten ja gerade noch die Hubschrauberstaffel da.
Ja.
Mit denen arbeitet ihr dann auch weniger zusammen. Weil ich hätte jetzt gedacht, primär schon, aber seltener dann.
Also man braucht dann schon ein ganz bestimmtes Gelände, wo das überhaupt geeignet ist. Man sag mal, das macht in der Stadt jetzt wenig Sinn, gerade wenn es tagsüber ist, voll vier Personen unterwegs sind und man muss eben auch genau wissen, wo muss seine Hubschrauber kreisen und klar, also gerade bei kleinen Kindern vielleicht eben auch Wald- und Wiesenflächen haben wir ja nicht so viel in Berlin, aber schon einiges, da macht es dann schon Sinn. Wir haben auch schon Drohnen eingesetzt, da die ja bedeutend niedriger auch gehen können in bestimmten Bereichen. Das kann man auch machen, aber das machen wir jetzt nicht so häufig.
Da waren Gustav und Isolde bestimmt schon häufig mit 124 im Einsatz. Markus und ich durften mal mit den Man-Trader heißen die, ne?
Man-Trader, ja.
Okay, durften wir mal üben. Also wir waren ihre Objekte, die sie suchten, ihre Personen, Objekte sind wir nicht, ihre Personen, die sie suchen durften und auch gefunden haben.
Ja.
Die Schnuppis.
Da sind wir sehr hinterher gehechtet.
Ja, die Doggos. Okay. Du hast die gerade schon angesprochen. Ihr habt ja, wie gesagt, nicht nur die Vermisstenstelle bei euch, sondern ich finde, es ist ein Riesenportfolio für eine Dienststelle tatsächlich. Ihr habt auch die unbekannten Toten. Was können sich unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen?
Tja, was sich hinter den beiden Wörtern eben verbirgt. Es sind Tote, die aufgefunden werden und nicht identifiziert werden können. In der Regel werden die erst durch K1 bearbeitet, also in der Leichen, also im Todesermittlungsverfahren. Mhm. Beginnt meistens dort. Es gibt aber auch unbekannte Tote, wo jetzt gar kein Verdacht eines Fremdverschuldens oder so vorliegt oder die Auffindesituation ungeklärt ist. Es gibt eben auch die unbekannten Toten, die im Krankenhaus versterben und an irgendeinem natürlichen Tod und dort aber nicht identifiziert sind. Und ja, das Krankenhaus wird natürlich gerne wissen, wen müssen sie benachrichtigen oder ja, von welcher Krankenkasse kriegen sie ihre Kosten erstattet. Das ist dann eben auch regelmäßig der Fall. Dann schicken wir den ID zum Beispiel ins Krankenhaus, machen ID-Behandlung. Wir machen das denn eben nicht nur bei unbekannten Toten in Krankenhäusern, sondern da kommen eben auch die unbekannten Hilflosen dann ins Spiel. Menschen, die zum Beispiel auf der Straße einfach umkippen, ins Koma fallen und keinerlei Papiere bei sich haben. Dann gleichen wir eben ab, ob die eventuell zu irgendeiner vermissten Person passen, also zu ja bereits angezeigten vermissten Sachen. Und dann, wie gesagt, KTI fährt dann ins Krankenhaus, macht eine ID-Behandlung. Das sind so die ersten Maßnahmen.
Das ist, wenn ihr jetzt, du sagst auch nochmal ins Krankenhaus fahren, wenn ich jetzt so an die K1-Zeit, ja, der Leichnam wird dann irgendwo beschlagnahmt, dann ja irgendwie noch mit abgeholt. Wart ihr dann erst so, dass ihr euch connectet mit dem Bestattungsinstituten oder ist dann wirklich, dass ihr dann auch primär auch im Krankenhaus agiert?
Die Leichen, die liegen ja dann noch im Krankenhaus, noch nicht bei den Bestattungsinstituten, weil da haben wir noch gar niemanden, weil es gibt ja keine Angehörigen, niemand, der sich darum kümmern kann. Wir schicken dann in der Regel K1 hin, gucken, welches K1 zuständig ist für das Krankenhaus. Die fahren dann hin, hängen einen Rotanhänger dran und fertigen einen Vorgang wegen eines unbekannten Toten. Das ist ein eigener Anwendungsfall. Und dann übernehmen wir. Gestern erst hatten wir einen Fall, wo K1 dann den Fall auch gleich klären könnte. Die konnten nämlich mit ihrem Fast-ID-Gerät die Identität klären. Ah. Und somit ist der Vorgang dann gar nicht mehr bei uns gelandet, sondern wurde gleich geklärt.
Ah, okay.
Die Fast-ID-Geräte sind leider nicht so zuverlässig. Also wir hatten jetzt schon mehrfach Fälle, dass die Fast-ID-Geräte kein Ergebnis gebracht haben. Mhm. Und KTI konnte dann aber doch dann die Identität über die Fingerabdrücke feststellen.
Da haben wir, okay, so viel, Markus. Wir müssen heute so ganz viel nach und nach richtig abarbeiten hier mit Andrea. Dann habt ihr die unbekannten hilflosen Personen. Zählen dazu, werdet ihr dann auch gerufen, wenn Menschen aus dem, obwohl die sind ja nicht unbekannt, ne? Wenn Menschen aus dem Seniorenheim zum Beispiel dann verschwinden oder, also, ja doch, Vermisstenstelle,
ja,
wenn
man ja vermisst, theoretisch, ja. Ne?
Es überschneidet sich alles. Und, also, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ihr eine extreme Vorgangsbelastung habt. Bei diesen ganzen Dingen, die ihr dort bearbeitet.
Ja.
Ist, ja. Wie gut seid ihr aufgestellt? Wie seid ihr personell aufgestellt?
Also wir sind 13, 1, 12. Mhm. Das ist in letzter Zeit aber ständig im Fluss, da in diesem Jahr 4 Mitarbeiter pensioniert wurden. Und ja, muss man mal gucken, wie es weitergeht.
Auch hier an unsere Nachwuchskräfte, ne? LK 124. Wer sich dafür interessiert, immer gerne mal persönlich vorstellen. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Also sich persönlich vorzustellen in der Behörde. Auf Dienststellen, auf die man gerne möchte.
Andrea, wenn du noch sagst, vieles kommt bei euch als Tätigkeitsbericht rein. Überwiegen eure Vorgänge oder die Tätigkeitsberichte? Das würde mich einfach mal, ich weiß nicht, inwiefern du Zahlen nennen kannst.
Zahlen kann ich euch jetzt nicht nennen. Mhm. Aber es überwiegen bei weitem die Vorgänge.
Ja.
Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen den Entziehungsvorgängen, das sind ja Strafverfolgungsvorgänge, also SDPO-Maßnahmen, die da dranhängen, während die vermissten Sachen reine ASOG-Maßnahmen sind. Also das sind unterschiedliche Bearbeitungsweisen auch natürlich. Mhm. Hat man weniger Möglichkeiten leider bei den ASOG-Vorgängen, kann sich keine Beschlüsse in dem Sinn holen. Man kann vielleicht mal den ASOG-Richter anfragen, ob man eine Wohnung darf, aber das hängt dann eben oft sehr von Lust und Laune des Richters ab. Also wir haben da schon Antworten gekriegt wie, nee, solange das vor der Tür nicht riecht, nee. Also, ja. Gut.
Okay.
Danke dafür. Andrea, was mich nochmal interessieren würde, weil du jetzt dieses Kommissariat leitest, was so vielschichtig aufgebaut ist, möchtest du uns deinen Werdegang mal erzählen? Wo, bist du ein Evergreen des LK1 oder hast du auch schon andere Stationen in deiner Polizeikarriere durchlaufen?
Nein, ich bin eigentlich eher ein Youngster des LK1, auch wenn ich schon ziemlich alt bin. Ich habe die ersten 20 Jahre in der damaligen Direktion 6, das ist jetzt die Direktion 3, bei K1 gearbeitet. Fast durchgängig, also zwischendurch mal beim Raub, aber fast durchgängig bei K1. Ja, bis zur Schichtleiterin. Und dann war ich 5 Jahre im Lagezentrum als Hilfsreferentin. Und dann war ich 5 Jahre bei der Fahndung, den administrativen Bereich, Fahndungsleitstelle. Mhm. Ja, und jetzt bin ich seit 5 Jahren in der Vermisstenstelle und ja, bin da sehr glücklich, weil es ist schon immer eine Traumdienststelle gewesen.
Okay, aber da hast du ja mit K1 auch, bringst du ja quasi, wenn du so lange K1 gemacht hast, dann bringst du ja quasi alles mit, was du da jetzt auch gerade brauchst und benötigst.
Auf
da
jeden Fall.
Also weil wenn ihr so viel mit K1 zusammenarbeitet, das ist ja mal ganz geil, wenn da als K-Leitung jemand sitzt, der genau weiß, wie K1 auch arbeitet und was für Maßnahmen möglich sind. Das ist ja perfekt. Schön. Eine Sache habt ihr noch auf eurer Dienststelle und die interessiert mich besonders. Das ist die Entziehung von Minderjährigen, hast du gesagt? Okay,
Ja, ich musste mal dran denken, dass ich nicht nicken soll, sondern dass
ja. Nee, alles gut. was können sich, also ich weiß damit was anzufangen. Ich habe das auch schon mitbekommen tatsächlich. Aber was können sich unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen? Weil ich glaube, dass viele denken, dass das eher etwas ist, was das Jugendamt macht. Warum grinst du so?
Nee, mich interessiert das Thema
auch. Ich finde es wirklich spannend. Also auch nicht, dass mir ein minderjähriges Kind mal entzogen worden ist. Ich habe das dienstlich mitbekommen. Aber für mich war das immer eher eine Sache des Jugendamtes als ein Sachgebiet der Polizei. Deswegen finde ich das aus polizeilicher Sicht sehr spannend, Andrea. Würdest du uns da Einblicke gewähren?
Ja, Entziehung Minderjähriger ist ein relativ komplexer Sachverhalt in der Strafprozessordnung. Also mit sehr vielen Fallstricken und Tücken und erstens, zweitens, drittens ABC, also was es alles für Unterschiede gibt. In der Regel geht es darum, dass ein Kind einem Elternteil oder einem Sorgeberechtigten, was ja auch das Jugendamt sein kann oder ein Vormund, auf Dauer entzogen wird. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Dauer ist schon wieder was man verschieden definieren kann. Und da gibt es so viele verschiedene Einzelfälle, dass man das gar nicht so als das Delikt, weil es fängt an bei der Mutter, die anzeigt, dass der sorgeberechtigte Vater, der nur jede zweite Woche das Kind haben darf, jetzt das Kind auch in der zweiten Woche behalten hat, als es zurückzugeben, die zeigen dann eine Entziehung an. Das ist in der Regel keine Entziehung. Wir geben das dann relativ zügig an die Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Bewertung ab. Aber dann gibt es eben auch viele tragische Fälle, wo Kinder eben ins Ausland verbracht werden, was besonders, wenn es Ausland, beziehungsweise kein europäisches Ausland ist, sehr schwierig ist, die Kinder dann auch zurückzuholen. Gerade in arabischen Ländern herrschen da eben auch andere Rechte, was die Kinder angeht. Den Müttern, die hier vielleicht das alleinige Sorgerecht hatten, wenn denen dann das Kind entzogen wird, indem der Vater den Besuch ausnutzt, um das Kind dann in ein anderes Land zu bringen, wo er als Vater alle Rechte hat. Es ist völlig unerheblich, ob die Mutter hier das volle Sorgerecht hat. Es ist ganz schwierig, die Kinder zurückzuholen.
Und wie weit ist denn da die Korrespondenz mit dem Jugendamt? Also eine Sache, wo das Jugendamt dann aufhört und eher die polizeiliche Arbeit dort anfängt? Oder ist es...
Ja, das ist nämlich das Ding. Ich glaube, dass viele mal denken, dass sich das Jugendamt da hauptsächlich drum kümmert und nur ein Abschnitt, aber dass das eigentlich ein richtiges Sachgebiet im Landeskriminalamt ist. Ich glaube, das wissen viele gar nicht.
Ja, es ist leider nach der StPO, muss man sagen, auch nur ein Vergehen. Das heißt, Klar, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Abstufungen bei der Entziehung, aber gerade diese tragischen Fälle, wo Mütter oder auch Väter ihre Kinder 10, 15 Jahre lang nie wiedersehen, ist es also für mich immer schwer nachzuvollziehen, dass das nur ein Vergehen ist. Also ich glaube, jeder, der Kinder hat, und ich denke auch alle, die keine Kinder haben, können sich gut vorstellen, wie grausam das ist. Aber es ist tatsächlich nur ein Vergehen. Und das Jugendamt ist dann oft involviert, wenn es darum geht, das Sorgerecht zu klären. Also gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, was das Jugendamt auch macht, Vätern oder Müttern, gibt es ja in beide Richtungen, die ihren Partnern oder dem anderen sorgeberechtigten Teil das Kind entziehen, dann auch das Sorgerecht entziehen und damit so ein bisschen unterstützen, die Mütter dann eben auch, wenn das Kind wieder zurück ist, dass man dann noch andere Möglichkeiten hat. Das Jugendamt ist auch in der Lage, übers Familiengericht eine Grenzsperre einrichten zu lassen. Mhm. Also, dass man sagt, damit es nicht wieder passiert, wenn das Kind zurück ist, oder weil Mütter den Verdacht haben, dass Väter, oder umgekehrt, also ich sage es immer in eine Richtung, aber es gibt es natürlich in beide Richtungen, dass sie das Kind ins Ausland bringen wollen, dass sie das vorhaben, dann können sie übers Jugendamt beim Familiengericht oder direkt beim Familiengericht auch dort eine Grenzsperre beantragen, wo dann eben, sobald das Kind an einer Grenze kontrolliert wird, die dann sehen, okay, das Kind darf nur mit dem und dem Elternteil oder Vorm- und Sorgeberechtigten das Land verlassen und dann werden die auch an der Grenze angehalten.
Arbeitet ihr da mit der Fahndung viel zusammen?
Nein.
Okay, das machen dann Bundespolizei und Grenzschutz.
Die Fahndung wird von der Bundespolizei eingerichtet. Mhm, okay. Die können wir auch nicht selber einrichten, das macht die Bundespolizei.
Ah ja, okay.
Ich finde es generell, also ich hätte jetzt auch wenn ich von einem fiktiven Kind ausgehe, erst das Jugendamt erstmal kontaktiert, so dass wirklich.
Für mich ist das auch so, ich glaube aber, das ist immer auch, das ist so einer der Mythen, wenn ein Kind verschwindet, das ist ja jetzt wieder Vermisstensache, wenn ein Kind von einem Elternteil entzogen wird, dann geht man davon aus, dass das Jugendamt dafür zuständig ist.
Klar, gut, danach eben noch weitere Unterstützung eben von euch durchs Jugendamt eben an betroffene Eltern. Oder?
Also ich sag mal, viele Fälle sind ja schwierig. Viele Fälle sind tatsächlich auch nur familienrechtliche Streitigkeiten, wo wir sagen, und die haben bei der Polizei dann gar nichts zu suchen. Aber wenn die Leute eine Anzeige machen, ja, dann müssen wir die auch aufnehmen und dann müssen wir das auch prüfen, ob eine Entziehung vorliegt. Deswegen ist das gar nicht verkehrt, dass man denkt, das ist eigentlich Aufgabe des Jugendamtes, weil es sind wirklich oft Streitigkeiten. Und wenn die Eltern sich nicht mehr zu helfen wissen oder meinen, dass das Jugendamt nicht in ihrem Sinne entscheidet, dann ist das auch oft ein Weg, sich noch anders Hilfe zu suchen oder Aufmerksamkeit zu erlangen, indem man eine Anzeige bei der Polizei erstattet.
Wäre das, also ich finde, ich habe immer so das Gefühl, man ist, wenn man in so einem Dezernat ist oder wenn man wie du in der örtlichen, also wenn man in einem Bereich der Sachbearbeitung ist, ist man so auf ein Ding sehr fokussiert und arbeitet das ab. Ich stelle mir das bei euch, Andrea, so krass vor. Du musst echt breit aufgestellt sein, um diese verschiedenen Delikte ja wirklich abzuarbeiten. Habt ihr Probezeitrotierer bei euch?
Ja, regelmäßig. Ja. Jetzt gerade als Ersatz eben auch für meine ganzen Pensionäre.
Ja, cool.
Das ist also ich sag mal, meine Mitarbeiter müssen breit aufgestellt sein.
Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, sicher. Finde ich gut.
Es ist auch. Ich denke an, gerade ist mir nochmal eine Sache eingefallen, die ich damals auch bei K1 hatte, wo du gesagt hast, K1 wird halt dann losgeschickt bei vermissten Kindern. Wir hatten den Fall, ich glaube, letzten Sommer zur EM war das ja, wo das relativ häufig vorgekommen ist, dass irgendwie eine Mitteilung eingegangen ist. Da war das so, was wir nachher rausbekommen haben, so dass es so ein bisschen viral TikTok ging, dass irgendein weißer Transporter Kinder einsammelt.
Andrea dreht sich weg vom Mikro, Markus.
So, ja, und das war halt nämlich so eine Sache, wo wir dann auch natürlich erstmal sämtliche Maßnahmen aufgefahren haben, weil es ging natürlich immer noch um vermisstes Kind und wir haben gesagt, bevor wir das jetzt nicht irgendwie haben, müssen wir halt ja irgendwie weitermachen. Und das Kind hatte ja eine sehr gute Fantasie, das war schon so ein bisschen Pfefferkörner-Stil, dass die den Pfeil dann da, sich dann da lang geschlichen hat und die dann beobachtet hat und dann dem Transporter hinterher.
Ich erinnere mich.
Sind, bis es nachher wirklich Ding, dass Schulen involviert waren und eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass eben diese Videos mit diesem weißen Transporter irgendwie rumgehen. Und du lachst gerade nämlich schon dabei, die Geschichte kommt so ein bisschen.
Ich erinnere mich daran, ja.
Ja,
Ja, eigentlich ist es nicht lustig, weil es unheimlich viel Arbeit macht und kein Einzelfall ist. Und tatsächlich ist es immer ein weißer oder ein schwarzer Transporter. Mhm. Weiß ich auch nicht, ist so, sind die Kinder sehr affin, was diese Fahrzeuge anbetrifft.
Hollywood.
Und die Fantasie in diesem Alter ist eben ja ungebremst. Und das Tragische ist halt, dass es die Runde macht oft bei den Eltern, auch wenn gar nichts dran ist. Da gibt's dann WhatsApp-Gruppen, die sich bilden zur Warnung anderer Eltern und Kinder. Und ja, das Tragische daran ist, dass die Eltern tatsächlich natürlich Angst haben und die Kinder vielleicht auch. Und das alles, obwohl sowas gar nicht stattgefunden hat. Also ich habe noch in den 5 Jahren noch nicht einen echten weißen oder schwarzen Transporterfall gehabt. Und die Kinder sind heutzutage auch sehr selbstbewusst. Also wenn die da bei uns auf dem Stuhl sitzen und halten ihre Geschichten ziemlich lange durch. Mhm. Also wir hatten eine Kleine, die war, ich glaube, 8. Und die hat erzählt, sie wäre von einem weißen Transporter entführt worden und auf einer Tankstelle konnte sie sich befreien, ist dann durch die halbe Stadt geirrt, bis sie endlich nach Hause kam. Alle waren ganz aufgeregt und ja, also die Geschichte war von hinten bis vorne erstunken und erlogen. Fakt war, sie hatte keinen Bock auf Schule. Und da muss man sich eine Geschichte ausdenken, warum man dann nicht in der Schule war. Oder andere brauchen eine Geschichte, weil sie zu spät kommen. Oder schon mal früher nach Hause gehen wollten. Die ist echt hartnäckig bei ihrer Geschichte geblieben. Obwohl, klar, weil wir hatten Videoüberwachung von der Tankstelle. Wir haben Zeugen befragt. Es ist richtig Arbeit, die da dran hängt. Und die ist bei ihrer Geschichte geblieben. Und die Eltern noch, unser Kind lügt nicht. Und die Schwester, nein, die sagt die Wahrheit. Und letztendlich ist es dann, konnte es nur geklärt werden, weil die Sachbearbeiterin dann gesagt hat, so, ich befrage jetzt nochmal alle Kinder da in der Klasse und hat dann mit einem Mädchen gesprochen, die dann gleich gesagt hat, ach, hat sie mir doch schon am nächsten Tag gesagt, dass das alles erlogen war, weil sie nicht zur Schule gehen wollte. Und erst dann, als wir ihr gesagt haben, wir haben mit der Freundin gesprochen, der du das ja schon berichtet hattest, hat sie, ja, okay.
Dann ist sie erst eingebrochen.
Ja.
Ich sau. Und als Sachbearbeiterin. Unabhängig.
Ja, das war, wir waren auch also Ewigkeiten beschäftigt damit und das Kind ist einfach strikt bei dieser Geschichte geblieben.
Wir hatten auch, ich hatte einen schwarzen Transporter.
Wie gesagt, wir haben das auch ausprobiert mit dem Kind, wo wir uns denn, also eine Kollegin und ich, uns dahingestellt.
Habt ihr euch einen Transporter mitgenommen?
Nee, aber wir haben uns dahingestellt, wo die Täter dann gestanden haben sollen, weil sie da meinte, sie hat die gehört und wir haben uns dann auch unterhalten und unser dritter Kollege hat halt gar nichts gehört von da und wir sind den ganzen Weg mit irgendwie abgegangen und wurde das Kind dann eingeladen werden soll, aber es wusste ja auch niemand, um welches Kind es sich handelt, weil ja kein Kind irgendwie weg war, aber die ganze Nachbarschaft wurde da involviert und das war nämlich der erste Tag beim EM-Auftakt. Oh, deswegen weiß ich noch, weil alle nämlich dann draußen auf ihren Balkon gesessen haben und wir mit sämtlichen Leuten dann irgendwie korrespondiert hatten, die da irgendwie da waren, ob irgendwer diesen weißen Transporter gesehen hat.
Aber ohne Scheiß, mal Respekt an die Kinder. Ich hätte mir als, ich war wirklich nicht süß als junger Mensch. Ich war ein kleines Früchtchen. Aber ich finde das krass, weil ich habe ja auch mal schon, mein Traum ist es ja, dass mein Vater mal irgendwann für eine Woche mit mir mitläuft im Dienst. Und dann möchte ich, dass er mir nochmal sagt, ich war eine schwierige Jugendliche. Das ist so mein Traum, um diese Beziehung zwischen mir und meinem Vater im Teenageralter, um dieses Kapitel zu heilen, möchte ich fast sagen. Weil ich dann auch immer so denke, ey, spätestens glaube ich, wenn ich in einem Landeskriminalamt gesessen hätte, wäre mir die Muffe gegangen und ich hätte gesagt, ach nee, okay, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid, bitte, bitte keine Konsequenzen. Ernsthaft. Und ich war scheiße, Markus. Das kann man wirklich sagen, wie es ist.
Ja, das habe ich generell mit meinen Kindern und Jugendlichen gerade, wo ich mir denke, oh, eigentlich habe ich doch gar nicht so viel Blödsinn gemacht früher.
Denk auch mal, Papa, hier, sie hätte viel schlimmer kommen können.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es heutzutage ist das, das klingt immer so, früher war alles besser, ist auch Blödsinn natürlich, aber ich glaube, unser großes Privileg war noch, dass unsere Action-Heroes damals Tom Cruise und Denzel Washington waren.
Cruise haben wir immer noch, gerade letzte Folge gesprochen.
Ich weiß, aber du weißt ja, viel zu absurde Szenarien, wie eben aus einem brennenden Hubschrauber springen oder mit, weiß ich nicht, mit 400 km/h über eine amerikanische Autobahn brettern. Und heutzutage durch Netflix und all diese ganzen einfach zugänglichen Medien, egal auf welchem mobilen Endgerät, ist es für Jugendliche völlig einfach, sich diverse Szenarien also auch vorzustellen, weil sie ihnen ja regelmäßig gezeigt werden. Und wenn jetzt auch noch KI dazukommt, da haben wir auch schon, glaube ich, mit vielen Gästen drüber gesprochen, dass das in vielen Feldern für uns alle nochmal eine ganz neue Herausforderung wird.
Ja, aber Andrea hat es ja gerade auch gesagt, dann entstehen WhatsApp-Gruppen, dann entsteht das, die Schule macht oder betreibt Prävention. Ja, du wirst ja irgendwie dann dauerhaft Beschalter auch dann eine ganze Zeile, wenn sowas wieder, vielleicht jetzt mal wieder so ein Schwall kommt, wo so eine Welle weißer, schwarzer Transporter
durch Berlin heizt.
Ja, durch Berlin heizt. Ich stelle mir auch immer noch so Szenarien vor, ja, weiß ich nicht, wir waren vorhin beim Thema Spielplatz.
Ja.
Dann nimmt jemand mein Kind mit. Sind das alles so gängige Szenarien, was ich alles durch Tatort, Film, Fernsehen, Hollywood irgendwie kenne? So dieses, ich setze mich irgendwo dahin und dann ist mein Kind weg, während ich mich einmal umdrehe und einmal meine Tasche durchwühle.
Zum Glück nicht.
Ja.
Es ist der Ausnahmefall. Also jeder Fall ist einer zu viel, gar keine Frage. Ja. Aber so ist es nicht. Also dass da tagtäglich irgendwo Kinder von Spielplätzen mitgenommen werden.
Das heißt, kannst du uns vielleicht sagen, wo Kinder in der Regel verschwinden? Also kannst du mal so ein Szenario sagen, was du häufiger schon gelesen hast?
Kommen nach der Schule nicht nach Hause, das ist so der Klassiker. Und dann gehen sie mit irgendjemandem mit oder gehen morgens zur Schule los und kommen gar nicht erst in der Schule an.
Okay.
Und treffen sich dann mit Freunden, hängen in der Stadt ab. Also der beliebteste Platz in unserer Stadt zum Abhängen ist der Alex. Da findet man auch immer Leute, die einen mitnehmen, eine warme Unterkunft geben. Und ja, das sind so die Klassiker.
Okay, und jetzt mal, Alexanderplatz habe ich auch schon häufiger gelesen.
Chillen am Alexanderplatz.
Es ist einfach, ich bin da auch, wenn ich da hin muss, es gibt selten einen Grund, warum ich da hin muss. Aber ich denke immer, wenn ich da auch hinkomme, umso schneller ich hier weg bin, desto besser auch. Ne? Also liebe Jugendliche, es gibt schöne Orte.
Es ist ein Wuhling da immer. Am schlimmsten finde ich dann immer noch Weihnachtsmarkt dann auf dem Alexanderplatz oder alles Mögliche, was da so drumherum ist.
Jede Jahreszeit, jede Tageszeit.
Da steht ja immer ein Bütchen gefühlt auf dem Alexanderplatz rum.
Das stimmt. Jetzt war Oktoberfest, glaube ich. Finde ich auch Oktoberfest generell. Naja, jetzt bleiben wir mal bei dem Ernstfall. Jetzt haben wir hier schon viel rumgeflaxt gerade. Bei dem Ernstfall, ein Kind verschwindet und das LKA 124 wird eingeschalten. Thema Öffentlichkeitsfahndung. Wann geht ihr in die Öffentlichkeitsfahndung? Wie läuft es ab? Und warum ist das gefühlt manchmal für außenstehende Personen, die nicht polizeiinterne sind, so eine so lange Dauer, die da vergeht, bis die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wird?
Da müssen wir erstmal beim Kindesalter wieder einen Unterschied machen. Also klar, wenn wir ein kleines Kind haben und da die ersten Ermittlungen nicht weitergeführt haben, dann gehen wir sehr, sehr zackig in die Öffentlichkeitsfahndung. Mhm. Wenn das am Wochenende oder eben während der Nachtzeit ist, dann kann ich nur hoffen, dass die Schichtleiter uns anrufen. Dafür haben wir die Rufbereitschaft oder eben das von alleine machen. Kann man auch über die Pressestelle tatsächlich, die haben auch eine Rufbereitschaft, versuchen da so schnell wie möglich was mit Hilfe der Pressestelle in die Öffentlichkeit zu bringen. Die älteren Kinder, wo wir davon ausgehen, dass sie sich ganz gut zurechtfinden. Da ist es tatsächlich fallabhängig. Also wie gesagt, unsere Dauervermissten, wie wir sie so schön nennen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, da gehen wir nicht in die Öffentlichkeitswarnung. Mhm. Weil dann könnten wir von bestimmten Kindern, ich würde mal so sagen, so 15 bis 20 Kindern, könnten wir eine Dauerfahndung drin haben. Also das bringt nichts, hilft niemand weiter. Und es ist ja auch wichtig, dass wir die Öffentlichkeit nicht mit zu viel Fahndung konfrontieren, weil sonst finden die auch keine Aufmerksamkeit mehr. Wir müssen eben sehen, dass wir das priorisieren und sagen, was ist jetzt wichtig. Deswegen muss man es echt fallabhängig machen. So, das ist auch so ein sehr hoher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, so eine Öffentlichkeitsfahndung. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr werdet vermisst gemeldet und euer Bild prangt in allen möglichen, Instagram, Facebook, Polizei, über in Zeitungen, also oft wird es ja auch in der Zeitung dann veröffentlicht. Oder wir machen sogar eine Fahndung über das Berliner Fenster. Das heißt, ihr seht euch dann in diesem kleinen U-Bahn-Fernseher, der da oben an der Decke hängt. Das ist schon ziemlich heftig, wenn ihr anschließend wieder wohlbehalten auftaucht und bestimmte Bilder gehen auch nicht mehr raus aus dem Netz. Ja. Also wir löschen natürlich alles und es wird von uns aus beendet. Aber was so im Netz unterwegs ist, das können wir nicht beeinflussen. Also es ist schon ein heftiger Eingriff. Und deswegen muss man sich das auch gut überlegen und mit den Eltern, betroffenen Angehörigen absprechen und dann eben sehen, macht das Sinn? Also.
Ja, aber du sagst es auch gerade schon. Also, wenn ich das jetzt jeden Tag sehen würde, dann würde ich nachher irgendwo auch denken, ja, es kommt wieder so ein blödes Content-Beispiel. Ja, habe ich schon gesehen. So, ich glaube, dann wäre ich gar, wie du schon sagst, gar nicht mehr gewahr über solche Situationen.
Ja, oder man unterscheidet nicht mehr, ne? Ja. Wenn jeden Tag von einem anderen vermissten Kind eine Öffentlichkeitsfahndung kommt, dann denkt man sich, ja, ist er sie das? Nein, ach, keine Ahnung, habe ich vielleicht gestern schon gesehen. Ist denn so eine Öffentlichkeitsfahndung aus deiner Erfahrung heraus erfolgsversprechend? Hast du da gute Erfahrungen oder habt ihr als K da gute Erfahrungen mitgemacht?
Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich jede Öffentlichkeitsfahndung zum Erfolg führt. Das steht da ja daran, dass da Öffentlichkeitsfahndungen schon seit Monaten oder bei den unbekannten Toten sogar seit Jahren drin sind. Jahrzehnten kann ich sogar sagen.
Ja, ich kenne die Seite.
Also, aber es führt immer wieder zu Erfolg. Und also gerade das Berliner Fenster, was wir noch bedeutend eingeschränkter nutzen als jetzt die normale Öffentlichkeitsfahndung über die Pressestelle, die ist sehr erfolgreich, gerade bei Vermissten, wo wir wissen, die sind regelmäßig mit der BVG oder mit der S-Bahn, Bahn unterwegs. Gibt's ja einige, auch demente Erwachsene, die gerne sich eben so durch die Stadt bewegen. Es gibt Kinder, die finden das total super. Wenn wir das schon wissen, der sitzt total gerne im Bus, na dann bringt so eine Fahndung richtig, also dann ist es ein richtig guter Anfasser, aber es macht eben nicht bei allen Sinn. Und gerade das Berliner Fenster muss man wirklich sehr eingeschränkt nutzen, weil das durch die BVG kostenlos für uns zur Verfügung gestellt wird. Ah. Also die könnten diese Zeit ja auch mit Werbung füllen, für die sie Geld bekommen. Und deswegen sollten wir das auch nicht überstrapazieren und nutzen das dann eben nur für bestimmte Fälle.
Das fand ich jetzt auch nochmal, wäre auch nochmal so eine Nachfrage, wie zielgruppenorientiert, das ist auch falsche Worte, ich bin zu sehr in der Werbung manchmal drin. Aber es trifft es eigentlich schon ziemlich gut, aber so, wo du sagst, okay, das Kind fährt jetzt wirklich primär mit dem Bus. Also es ist ja schon, dass ihr dann sagt, okay, wir machen nochmal so eine Auslese, wo ist dann jetzt wirklich die Platzierung dann am meisten Sinn?
Also wir sprechen uns auch mit den Örtlichen ab. Also die Örtlichen rufen bei uns an und sagen, sie haben einen Fall, schildern den und würden dazu gerne eine Öffentlichkeitsfahndung machen. Mhm. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob das in die Öffentlichkeitsfahndung geht. Weil die einzelnen Örtlichen natürlich nicht wissen können, was die anderen Örtlichen vielleicht gerade haben. Und damit wir jetzt nicht vier neue auf einmal reinbringen, sprechen wir das eben ab und gucken, was ist jetzt gerade am dringendsten.
Mhm. Du hast vorhin diese Seite angesprochen, wo die unbekannten Toten sind. Da sind tatsächlich schon seit sehr langer Zeit immer noch dieselben Menschen drauf. Da frage ich mich auch immer, das tut mir immer sehr leid für die Menschen tatsächlich, weil es.
Ja, fällt es mir nach 10 Jahren denn auf, dass sie sagen, oh. Derjenige, also dafür sind die Sachen ja da, dass mir das auch nach 10 Jahren vielleicht doch auffallen würde.
Ist vielleicht, können wir vielleicht ja mal sagen, ist es polizeiberlin.de und da kann man dann die unbekannten Toten aufrufen, vielleicht mal drauf gucken, vielleicht kennt man ja jemanden, weil, also ist jetzt nicht, dass das regelmäßig von mir ein Hobby ist, dass ich da drauf gehe und gucke, aber ich bin da mal im Zuge des Studiums tatsächlich dann nochmal drauf gekommen und habe gedacht, ach krass, da sind immer noch dieselben Menschen drauf. Und habe auch gedacht, Mann, wie traurig, ey, da anscheinend vermisst da niemand irgendwen.
Ja, das Ding hier bei K1 laufend,
Die Leichensachen, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, das ist, wo letztens hier dein Gerichtsmedizin ja seit irgendwie 16 Monaten in der Wohnung nicht vermisst, gefunden, weil Mieterhöhung. Und du denkst ja auch so.
Mietkonto nicht ausgeglichen.
Nee, das war Dauerauftrag und dann die Miete nicht angepasst dann irgendwann. War das halt traurig immer mit den Schicksalen, wenn, ja, man nicht vermisst wird.
Apropos traurig, habe ich als Frage zum Abschluss. Habt ihr Supervision, Andrea? Als 124?
Nein. Okay. Nein, aber wir haben ja im Haus Psychologen, ja, in LK1. An die können wir uns durchaus wenden, vertrauensvoll. Mhm. Oder man könnte auch jetzt sagen, wir brauchen sowas.
Ja.
Wir haben letztes Jahr eine Inhouse-Veranstaltung gemacht. Also es gibt ja diese Überbringen von Todesnachrichten, dieses Seminar. Und das haben wir als Inhouse-Veranstaltung, also nur für uns gemacht, für unser Kommissariat. Und die haben uns dann noch verschiedene Tipps gegeben und auch, wo wir uns hinwenden können und was wir für Möglichkeiten haben. Mhm. Ja, also ich hoffe, da ein Auge drauf zu haben und ich hoffe auch, dass die Mitarbeiter auf sich achten.
Ja, Markus.
Isa.
Ich finde, das war viel Information zu einer Dienststelle heute.
Das war, ich konnte gar nicht so viel nachfragen. Ich muss ja immer erstmal verdauen und aufnehmen.
Das sagt immer. Jetzt nur müssen wir Andrea nochmal einladen.
Ja, noch aber ich muss das erstmal alles aufnehmen, was nicht nur so ein Gebiet ist, also so viel Verschiedenes, was da irgendwie auch mit reinschlägt.
Ja, kann man immer wieder nur sagen. Nachwuchskräfte, falls euch das jetzt hier gerade angefixt hat, was wir mit Andrea besprochen haben, dann habt das vielleicht im Hinterkopf, wenn es um eure Dienststellenwahl geht, mal irgendwann. Oder auch als nicht nur Nachwuchskräfte, Probezeitrotierende und Menschen, die dann als Stammkraft übernommen werden.
Und für alle Menschen dazwischen.
Und für alle Menschen. Angehende Führungskräfte, für alle Menschen in der Behörde.
Genau. Nein, aber wirklich ein traurig faszinierendes Thema. Ich setze mal, man sieht meine Anführungszeichen Finger nicht.
Also es ist eine sehr spannende Dienststelle,
ja.
Weil man kann viel mit seiner Fantasie arbeiten,
ja.
Sich überlegen, was ist noch möglich, was gibt's für mich, wen kann ich noch befragen, was kann ich noch ermitteln. Ich begrüße das auch sehr, wenn die Mitarbeiter rausfahren, um persönlich mit den Menschen zu sprechen, mit den Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, weil einen das doch sehr viel weiterbringt als Fragebögen oder Telefonate.
Ja.
Wir arbeiten auch viel mit den Abschnitten zusammen, dass die Abschnitte für uns Ermittlungen durchführen. Aber die haben natürlich auch so ein Wahnsinnsarbeitsspektrum zu bewältigen, dass sie das dann nie so intensiv machen können, wie wir es selber machen würden. Und ja, das ist schon ein sehr spannendes Einsatzgebiet.
Eine Sache fällt mir noch gerade ein.
Ja, frag.
Muss noch raus, es ist ja immer dieses, je länger es dauert, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, so eine vermisste Person zu finden.
Stimmt, dieser Mythos,
genau.
Das ist gut, Markus.
Das ist jetzt auch noch so, was sich dann wieder mal durch Film und Fernsehen geprägt. Ja. Das ist so, ja, wir müssen die Person, fiktive Zahl bitte in 72 Stunden finden, weil sonst
das
sinkt
aber
die...
Das ist sehr Hollywood hier,
ja,
genießen.
Sonst sinkt die Zahl gen Null.
Verschwindet sich für
so, ich meine, gut, wir haben ja nicht umsonst diese Webseiten, wo die Personen seit 10 Jahren da drauf sind, die dann nicht gefunden wurden. Aber ist das so ein Gang und Gäbe? Kannst du diesen Mythos bestätigen, dass ihr gen Anfang viele, viele Maßnahmen auffahrt?
Naja, das sind ja unterschiedliche Fälle. Also ich sag mal, die Dauervermissten, ja, die sind schnell wieder da, aber da haben wir oft auch ganz ehrlich nichts zu getan. Die sind eben einfach wiedergekommen. Und es gibt tatsächlich auch Fälle, wo nach, ich glaube, der eine Fall, da waren das fast 2 Jahre, jemand verschwunden war und wir fest davon ausgegangen sind, dem ist was zugestoßen. Ja, und der ist dann durch Zufall wieder sozusagen aufgeploppt, weil er sich beim Landeseinwohneramt für eine neue Wohnanschrift angemeldet hat. Ein ganz trauriges Schicksal, eine ganz traurige Geschichte. Aber der lebte tatsächlich und hat die ganze Zeit als Obdachloser in Berlin gelebt, obwohl er viel Geld hatte, obwohl er einen festen Job gehabt hat. Also eigentlich war alles gut, aber den Verlust seines Wohnraums, das hat den so so runtergezogen, dass er nicht mehr in der Lage war, sein Leben weiter zu organisieren. Und wir sind tatsächlich davon ausgegangen, dem ist was zugestoßen. Wir haben sogar vermutet, dass dem was angetan wurde, weil es gab da eine tatverdächtige Person, die ihm Sachen weggenommen hatte und so. Ne? Das war aber eben dann, ihm wurden nur Sachen gestohlen, ihm selber ist nichts passiert, sozusagen. Und deswegen kann ich das so nicht sagen. Es gibt tatsächlich mal wieder Sachen, die sich auch nach einiger Zeit noch lösen.
Die goldene Regel in der Polizei, ne? Geh nie davon aus, dass du das schon 100 Mal gesehen hast und der Ausgang der Geschichte so und so ist. Alter Hase bin ich. Kann ich nur...
Ja, dass du jetzt noch so eine Lebens- oder Dienstweisheiten jetzt noch
nochmal
zum Ende preisgibst.
Auf dem letzten Meter.
Ganz famos. Ich bin begeistert.
Du bist eine garstige Zippe, Markus. Ich glaube, es hackt. Andrea, vielen lieben Dank,
dass du da gewesen bist.
Dass du da warst und uns einen Einblick auf deine Dienststelle oder in deine Dienststelle gegeben hast, nicht auf deine, in deine Dienststelle. Ich habe jetzt schon viel Werbung gemacht. Ich lasse das jetzt auch, Markus. Du guckst mich wieder scharf von der Seite an. Danke für deine Zeit. Ja, viel Freude und Spaß noch bei der Arbeit und immer gutes Gelingen. Und hoffen wir, dass alle Menschen identifiziert werden können und wieder auftauchen. Danke, dass du da warst.
Ja, danke schön. Ja,
vielen Dank.